Mein heutiger Bibeltext, der steht in den Abschiedsreden Jesu, wie sie uns von dem Apostel und Evangelisten Johannes ausführlich berichtet werden. Ich lese uns vor aus Johannes Kapitel 14, die Verse 15 bis 21. Jesus spricht: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Ich möchte nochmal mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dieses wunderbare Wort. Möchte ich bitten, Herr, dass du unsere Herzen ganz auf dieses Wort richtest, Herr, dass du alles wegnimmst, was stört, Herr, dass wir wirklich hören und begreifen dürfen. Hilf zum Hören und zum Reden. Amen. Was ist Liebe? Was heißt das, einen Menschen zu lieben? Und ich hoffe für dich, dass du wenigstens einen Menschen hast, den du wirklich liebst. Und dabei denke ich nicht nur an einen Ehepartner oder eine Ehepartnerin. Das kann auch ein Freund sein, eine Freundin, die eigenen Eltern, Kinder, Großeltern, Enkelkinder, Geschwister, auch ein Bruder, eine Schwester in der Gemeinde oder sonst jemand, der dir nahe steht. Egal, an wen du jetzt denkst, woran kann ich erkennen, dass du diese Menschen wirklich von Herzen lieb hast? Indem du mir das erzählst, reicht das, um mich davon zu überzeugen? Das kann doch jeder sagen. Nur Lippenbekenntnisse reichen nicht, um Liebe zu zeigen. Es überzeugt nicht wirklich. Indem du mir Beweise lieferst, ein Foto von dieser Person in deinem Portemonnaie oder auf deinem Schreibtisch, ein Ring an deinem Finger, vielleicht ein Name tätowiert in deiner Haut, weiß nicht. Ein Ehering oder eine Tätowierung kann auch bedeuten, dass du diesen Menschen vor 30 Jahren mal geliebt hast. Du musst mich schon überzeugen. Indem deine Augen leuchten und du ganz hin und weg bist, wenn du von diesen Menschen sprichst. Ja, wunderbar. Aber begeistert schwärmen, das tun Menschen auch von irgendwelchen Fußballern, Rennfahrern, Schauspielern oder Musikern. Ist das schon Liebe? Du könntest sicherlich noch vieles anführen, aber weißt du, was mich wirklich überzeugen würde? Wenn ich sehe und beobachten kann, dass du über Monate und Jahre treu und loyal zu diesen Menschen stehst, dass du für ihn da bist, in Krisenzeiten, aber auch im normalen Alltag, dass deine Gesellschaft und Freundschaft diesen Menschen gut tut, dass du wirklich an ihm interessiert bist und eine echte Verbindung zu ihm hast, dass du ihn oder sie wahrnimmst, wie er oder sie wirklich ist, dass du seine oder ihre Bedürfnisse kennst und respektierst, dass du diesen Menschen achtest und ehrst und so mit dazu beiträgst, dass es diesen Menschen ein bisschen besser geht im Leben. Ja, wenn ich letztlich merke, dass dir das sogar wichtiger ist als dein eigenes Wohlbefinden, dann hast du mich restlos überzeugt, das muss dann wohl Liebe sein. Aber nun wäre das ja hier keine christliche Predigt, wenn ich nicht auch die Anschlussfrage stellen würde. Woran kann ich denn erkennen, dass du Gott, dass du Jesus liebst? Daran, dass du hier heute Morgen im Gottesdienst bist? Oder an dem Kreuz um deinen Hals, an dem Fisch an deinem Auto? Oder dass du ein ganzes Regal voll mit Bibeln und christlichen Büchern hast, dass halt bei dir zu Hause den ganzen Tag nur Gospel- und Worship-Musik läuft? Daran, dass du betest? Menschen in allen Religionen beten. oder dass du begeistert von Jesus erzählst, davon, dass er für deine Sündenschuld gestorben ist und dich reinwäscht von aller Sünde? Ja, so soll das eigentlich doch sein. Jedoch habe ich auch Leute schon begeistert von ihrem Glauben erzählen hören und ich hatte trotzdem nicht den Eindruck, dass sie Gott und Jesus wirklich lieb haben, weil vieles in ihrem Leben einfach nicht dazu passte. Mal angenommen, ich dürfte eine beliebige Woche lang dich begleiten, könnte überall dabei sein, würde alles mitbekommen, was du so sagst und machst. Woran würde ich dann erkennen, dass du Jesus liebst? Nun, Jesus selbst sagt es uns, was überzeugend wäre. Wir haben es heute Morgen bereits zweimal gehört in dem kurzen Abschnitt aus Johannes 14, den ich vorgelesen habe. Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Es ist die Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde. War der Herr zuvor mit vielen Menschen zusammen und unter dem Volk unterwegs? So sind es nur noch seine engsten Freunde, seine Jünger, mit denen er diese Stunden verbringt. Er ist mit ihnen in einem Saal in Jerusalem. Er hat mit ihnen das Passahmahl gegessen. Er hat das Abendmahl eingesetzt. Judas, der Verräter, hat diese vertraute, ja beinahe familiäre Gemeinschaft verlassen. Jesus weiß, dass auch er bald nicht mehr sichtbar bei ihnen sein wird, dass ihm nur noch wenig Erdenzeit bleibt und so öffnet er ihnen sein Herz. Er möchte sie ermutigen, stärken, ihnen mitteilen, was ihm wichtig ist, Anweisungen für die Zeit erteilen, in der sie ohne seine sichtbare Gegenwart zurechtkommen müssen. Und das alles kannst du nachlesen im Johannesevangelium in den Kapiteln 13 bis 16. Kapitel 17 ist dann dieses Gebet Jesu für seine Jünger an den Vater. So viel zum Kontext meiner heutigen Predigt zugrunde liegenden Jesusworten. Gesprochen nur wenige Stunden vor dem erschütterndsten Ereignis in der Weltgeschichte, vor der größten Liebestat, die die Welt je gesehen hat, nämlich dass er, der einzige schuldlose und heilige, der menschgewordene Sohn Gottes, die Strafe für die Sünden der ganzen Welt sich hat auflegen lassen, sich hat hinschlachten lassen und in des Todes Rachen gegangen ist, damit jedem, der ihn aufnimmt und an ihn glaubt, alle Sünden vergeben werden können und er von dem Schöpfer des Universums als gerecht in die unendliche Freude des ewigen Lebens aufgenommen werden kann. Was Jesus hier sagt, setzt dies alles voraus. Er ist, wie er in Johannes 10, Vers 15 sagt, im Begriff, sein Leben für die Schafe hinzugeben. Und diese Schafe, diese 11 so wertvollen Freunde, die späteren Apostel, sind sehr verwirrt und ängstlich und brauchen viel Ermutigung und Trost. Und genau das ist es, was Jesus ihnen hier gibt. Und nicht nur ihnen, sondern auch uns, einem jeden von uns, der an seinen Namen glaubt. Und seine Botschaft an sie und an uns ist, dass er, obwohl er leiden und sterben muss, dass er wieder leben wird und er und der Vater und der Heilige Geist dann zu uns kommen, um für immer bei uns zu sein und um uns nie wieder zu verlassen, egal wo wir sind und was mit uns geschieht. Und ich möchte zunächst einmal zwei Dinge herausheben aus dem, was Jesus hier sagt. Erstens, Jesus macht deutlich, dass die Gaben, die er uns hier verspricht, dass sie nicht für die Welt bestimmt sind. Oder mit anderen Worten, die Liebe, die er uns hier verspricht, ist keine Liebe, die er für die Welt hat. Von der Liebe Gottes zur Welt spricht Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aber hier gibt es Verheißungen. Hier gibt es ein Geschenk, das Gott nur für die Seinen reserviert hat. Ich wiederhole die Verse 16 bis 17. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und Vers 19a, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Dazu noch Vers 22, gelesen habe ich ja nur bis 21. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Und aus diesen Versen, da geht auch ganz klar hervor, dass dieser Beistand, der verheißen wird, etwas ist, was die Welt nicht sehen, nicht kennen, nicht erhalten und auch nicht erfahren kann, wo sie einfach blind für ist. Was hier versprochen wird, ist so etwas Persönliches, Intimes, so auf eine gegenseitige Beziehung bezogenes, dass die Welt es nicht empfangen kann. Das ist das Erste. Das Zweite, diejenigen, die diesen Beistand erhalten, die werden nicht einfach als Christen oder Gläubige bezeichnet, sondern sie werden wiederholt, allein 4-mal in den Versen 15 bis 23 als diejenigen beschrieben, die Jesus tatsächlich lieben. Und diese Leute, sagt Jesus, werden von seinem Vater geliebt. Das ist also keine Liebe, die Gott für die Welt hat. Das ist eine persönliche, intime, auf gegenseitiger Beziehung beruhende, liebevolle, parteiergreifende Liebe des Vaters. Nur für die, die Jesus lieben, die seinen Sohn lieben. Und genau das ist es auch, was Jesus dem Judas Thaddäus auf seine Frage antwortet. Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Jetzt wissen wir aber auch aus Römer 5, Vers 8, dass Gott seine Liebe zu uns darin erweist, dass Christus für uns gestorben ist, als auch wir noch Sünder waren. Gott hat also gar nicht darauf gewartet, dass wir ihn lieben, bevor er uns geliebt hat. Und wir wissen, dass auch Johannes zutiefst von dieser herrlichen Wahrheit überzeugt ist. Denn in 1. Johannes 4, Vers 19 sagt er, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also daran besteht gar kein Zweifel, dass Gottes Liebe unserer Liebe vorausgeht und sie eigentlich erst ermöglicht. Und dann antwortet Gott auf unsere Liebe und liebt mit einer einzigartigen, persönlichen, liebevollen, fürsorglichen, parteiergreifenden Liebe, die nur denen gehört, die auf seine Liebe geantwortet haben und seinen Sohn lieben. Das sind die beiden Dinge, die ich zunächst einmal hervorheben wollte. Erstens, die Verheißungen in diesen Versen sind nicht für die Welt bestimmt. Und zweitens, diese Liebe ist nur für diejenigen, die Jesus, Gottes Sohn, lieben. Aber lasst uns darum jetzt noch einmal betrachten, was das bedeutet, Jesus wirklich zu lieben. Und zweitens, was uns versprochen wird, wenn wir das tun. Erstens, was bedeutet es, Jesus zu lieben? Jesus sagt uns 3-mal in Johannes 14, dass diese Liebe so beschaffen ist, dass sie dazu führt, die Gebote Jesu oder allgemeiner gesagt sein Wort zu halten. Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Ja, darf man denn so in eine Sache einsteigen? Stell dir mal vor, deine Frau oder dein Mann sagt zu dir, wenn du mich liebst, dann Punkt, Punkt, Punkt. Klingt doch ein bisschen nach Erpressung, oder? O ihr Lieben, Jesus fordert keinen Liebesbeweis durch das Halten der Gebote. Gebote halten und lieben ist nicht dasselbe. Du kannst Gebote halten auch aus Pflichtgefühl oder aus Angst vor Strafe. Was Jesus tatsächlich sagt ist, wenn ihr mich wirklich liebt und meinen Weggang als schmerzlichen Verlust empfindet, wenn ihr mich so liebt, dass ihr mein Andenken in Ehren halten wollt, wenn ihr euch danach sehnt, mir eine Freude zu bereiten, weil eure Liebe zu mir echt ist, dann werdet ihr meine Gebote halten. Andere Übersetzung, bewahren, festhalten oder einfach sie tun. Das heißt, der Gehorsam seinem Wort gegenüber ist das Ergebnis der Liebe. Jesus zu lieben geht dem Halten der Gebote voraus und führt zu ihnen hin. Wenn ich also in meinem Gehorsam Jesu Geboten gegenüber versage, dann liegt das nicht an meinen mangelnden Bemühungen, daran, dass ich mich nicht genug anstrenge. Es liegt auch nicht an meiner Willenskraft oder an einer mangelnden Selbstbeherrschung. Noch ist es ein Problem von fehlender Information oder besserer Methoden, wie ich zum Überwinder werden kann. Nein, unterm Strich ist mein Versagen im Gehorchen immer verbunden mit einem Mangel an Liebe. Wenn ich ihn mehr lieben würde, würde ich ihn auch mehr gehorchen. Und bitte schalt an dieser Stelle nicht ab, weil deine Erfahrungen dir immer wieder zeigen, dass du ja gerade das nicht fertig bringst. Hör doch noch einmal zu, was Johannes, und das ist nicht von ungefähr, dass es wiederum ausgerechnet Johannes ist, jener Jünger, den Jesus liebte, das, was er dazu schreibt. 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn wir immer nur auf unsere mangelhaften Liebesbemühungen schauen, wird das uns nie zufriedenstellen können. Sich selbst einzuhämmern, Gott mehr lieben, Gott mehr lieben, Gott mehr lieben, das funktioniert nicht, das bringt es nicht. Sondern wie es in einem alten Glaubenslied heißt, ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Und je mehr du davon erfassen kannst, umso leichter wird auch der Gehorsam gegenüber seinen Geboten sich einstellen. Menschen wirklich zu lieben bedeutet immer auch, sie mit ihren Fehlern und Schwächen anzunehmen. Aber der Sohn Gottes, er hat ja gar keine Fehler. In ihm ist überhaupt kein Makel. Jesus hat unsere Liebe völlig verdient. Er ist unendlich würdig, geliebt zu werden. Oder um es mit der Braut im Hohen Lied zu sagen, alles an ihm ist begehrenswert. Jesus kennen heißt Jesus lieben. Und es bedeutet, dass die Liebe zu ihm die natürliche Reaktion auf seine Liebe, Größe, Herrlichkeit und Schönheit ist. Sie ist keine Reaktion auf irgendwelche Not, Schwäche oder Mangel. Es bedeutet, mit allem, was er ist, völlig zufriedengestellt zu sein, weil er unendlich befriedigend ist. Es bedeutet, ihn zu schätzen und zu bewundern, sich an ihm zu erfreuen, in seine Liebe einzutauchen, in zitternder, glücklicher Ehrfurcht vor ihm zu stehen, ihn anzubeten mit dem Verlangen im Herzen, ihm etwas zurückzugeben, seine Liebe zu erwidern, seine Worte zu bewahren, alles zu tun, was er verlangt. Und vielleicht denkst du hier sofort an Johannes 13, den Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Oder auch an die Gebote und Forderungen der Bergpredigt. Ich möchte euch an ein paar weitere Jesus-Worte erinnern. Kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Nehmt es, das ist mein Leib. Das tut zu meinem Gedächtnis. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater ist in mir. Bleibt in mir und ich in euch. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe, empfangt Heiligen Geist. Auch das sind Gebote und Jesus-Worte, die wir in den Evangelien lesen können. Wie passt das zu dem, was wir über die Liebe zu Jesus in Johannes 14 gehört haben? Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn wir uns mal kurz die in diesen Sätzen enthaltene Anweisung anschauen. Kommt, glaubt, bittet, nehmt, bleibt, empfangt, trinkt, esst. Sind ja alles keine großen Sachen, ne? Ganz einfache Dinge, ne? Ja, da macht es doch durchaus Sinn, dass Jesus sagt, wenn du mich liebst, wenn du mich begehrst und dich an mir erfreust und mich schätzt, dann wirst du mich empfangen und mir glauben und in mir bleiben. Mit anderen Worten, wenn du so wiedergeboren bist, dass du mich höher schätzt als alles andere und ich dir befehle, nimm mich auf, nimm mich an, komm zu mir, dann wirst du das tun. Wenn du so wiedergeboren bist, dass du mich für äußerst wunderbar und vertrauenswürdig hältst und ich dir sage, vertrau mir, glaube mir, folge mir, dann wirst du das tun. Dann wirst du doch gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, Jesus, ich glaube dir, ich liebe dich, aber bitte red mir nicht rein in mein Leben, sag mir nicht, was ich zu tun oder zu lassen habe. Wenn wir so wiedergeboren sind, dass wir uns danach sehnen, bei ihm zu sein und ihn zufriedenzustellen und er uns befiehlt, bleibt in mir, ja, dann werden wir das doch tun. Und das ist meine Antwort auf die erste Frage. Was bedeutet es, Jesus zu lieben? Es bedeutet, ihn höher zu schätzen als alles sonst, sein Wohlgefallen und seine Anerkennung zu begehren, sich nach ihm zu sehnen, sich an ihm zu erfreuen, zufrieden zu sein mit allem, was er ist und aus Liebe zu ihm alles tun zu wollen, in dem Wissen, dass nur er selbst uns diese Liebe, diese göttliche Agape-Liebe, diese reine, heilige, selbstlose Liebe schenken kann. Solchen Menschen verspricht Jesus wenige Stunden, bevor er für sie in den Tod geht. Und dann wären wir bei meinem letzten Punkt angelangt, dass der Vater, der Heilige Geist und er für immer bei ihnen sein werden. Wir werden euch niemals verlassen, niemals, aber der Reihe nach, Vers 16. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Wenn er hier einen anderen Beistand nennt, dann bedeutet das doch, dass dieser Beistand nicht der Vater ist und nicht Jesus selbst. Jesus spricht hier von demselben Geist, der bei seiner Taufe auf ihn herabkam, obwohl das Wort bei seiner Taufe Pneuma war und das Wort, das meine Elberfelder Bibel hier mit Beistand übersetzt, Parakletos ist. Die Jünger wussten, dass Jesus der Sohn Gottes derjenige ist, der mit ihnen, der mit dem Pneumati Hagiu, also mit dem Heiligen Geist, tauft. Dass jemand, der nicht aus Wasser und Geist geboren ist, nicht in das Reich Gottes hineingehen kann. Das wussten sie, das hatten sie von Jesus gehört. Aber hier in Johannes 14, 16 ist es das erste Mal von insgesamt 4 Stellen, dass Jesus für die dritte Person der Gottheit, die der Vater in seinem Namen senden wird, das Wort Parakletos, eingedeutscht Paraklet, verwendet. Und Martin Luther übersetzte in allen 4 Stellen Parakletos als Tröster. Und vielleicht ist das ja die Übersetzung, die dir persönlich am besten gefällt. Aber eigentlich bezeichnet Parakletos im alten Griechisch den juristischen Berater, den Fürsprecher, den Mittler oder auch den Anwalt. Also jemand, der für einen anderen eintritt oder als dessen Stellvertreter vortritt und eintritt. Ein Beistand also oder ein Helfer, wörtlich einen zur Hilfe herbeigerufenen, einen an die Seite gestellten, um genau die Hilfe zu bringen. Ja, nicht die man unbedingt die Hilfe, die man verlangt, aber tatsächlich die Hilfe, die man braucht. Und ist das nicht gut, einen solchen Beistand bei uns zu haben? Jesus wusste doch, dass seine Jünger, also diese 11, die damals in dieser Nacht noch bei ihm waren, Gottes Gegenwart und Kraft dringend nötig hatten, um ihm so zu folgen, ihm so folgen zu können, wie sie sollten, wenn er nicht in Person körperlich an ihrer Seite war. Und versteht ihr, noch viel weniger können wir dies aus uns selber heraus, die wir ja alle keine 3 Jahre in engster Gemeinschaft mit dem Heiland auf dieser Erde gelebt haben. Ohne den zur Seite gerufenen werden wir als Kinder Gottes überhaupt nicht klarkommen. Auch wir haben es bitter nötig, dass Gott in uns und an uns wirkt und seine göttliche Liebe schenkt. Von nichts anderem ist ja die ganze Zeit die Rede, damit wir so lieben und dienen können, wie er möchte, dass wir das tun. Und darum sagt er, ich kümmere mich selbst darum. Ich werde, wenn ich wieder in meiner Herrlichkeit beim Vater bin, den Vater bitten, euch den Heiligen Geist als euren Beistand zu senden. Und lasst uns ruhig noch ein bisschen tiefer an dieser Stelle ins alte Bibelgriechische einsteigen. In Vers 16 spricht Jesus von einem anderen Beistand, den der Vater geben wird. Und da steht Allon, von Allos, was ein anderer oder auch ein weiterer von derselben Art bedeutet. Also im Gegensatz zu Heteros, was ein qualitativ anderer, ein anderer von unterschiedlicher Art ist. Denken wir oft, wenn wir so Stellvertreter hören. Ne? Der eine ist der Chef und gut, der andere ist der Stellvertreter, ist auch nicht schlecht, aber nicht so gut wie der Chef. Genau das sagt das nicht, sondern hier dieses Allos sagt, es ist ein Beistand von derselben Art, sagt Jesus, wie ich. Und das alte Griechisch ist sehr sorgsam, eine sehr exakte Sprache, dieses biblische Griechisch. Wenn Jesus sagt, ein anderer Beistand, dann bedeutet es wirklich ein weiterer wie er selbst und schließt ein, dass der erste Beistand oder Parakletos, dass er das selber war. Bis dahin hatte Jesus selbst Gottes Sache auf der Erde vertreten und verwirklicht. Er war der erste Beistand der Jünger, ihr Lehrer und Ausbilder. Er hatte ihnen gezeigt, wie man mit Gott leben kann, welcher Lebensstil für einen selber und die Gemeinschaft heilsam ist, wie man von Gott empfangen und weitergeben kann, wie man frei wird von Sorgen, wie man in Gottes Frieden liebt, wie man Vergebung empfängt und weitergibt, wie man die Bibel, Gottes Wort verstehen muss, wie man wirklich beten kann, wie man das Böse und den Bösen besiegt, wie man durch Gottes Kraft Kranke heilt und Gebundene befreit und vieles mehr. Er war der Sohn Gottes, ja. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, er war auch ganz Mensch. Und darum war Jesus als Parakletos durch die Menschwerdung begrenzt. Denken wir nur daran, wie sich die Jünger mit Jesus trafen. Als Mensch konnte er nur an einem Ort zur gleichen Zeit sein. Wenn Jesus da in einem Obersaal in Jerusalem war, da mussten die Jünger genau in diesem Saal sein, um mit Jesus Gemeinschaft haben zu können. Er konnte immer nur an einem Ort sein und einer begrenzten Anzahl von Menschen zu einer bestimmten Zeit helfen. Außerdem stand an diesem letzten Abend, über den ich ja die ganze Zeit spreche, Golgatha noch vor ihm. Noch war das Erlösungswerk nicht vollbracht, das die Jünger damals, wie auch uns heute, vor der ewigen Verlorenheit retten sollte. Und wenn wir uns das überlegen, ich glaube, dann können wir ein bisschen verstehen, wieso Jesus sagen konnte, Johannes 16, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, also ein weiterer von derselben Art wie ich, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Ich denke, in diesem Moment war es für die Jünger trotzdem sehr schwierig, weil sie kannten den Heiligen Geist ja noch gar nicht. Wussten noch nicht, dass es eine reale Person und keine von Gott ausgehende Kraft oder Macht war. Zwar ohne Leiblichkeit, deswegen Geist, aber trotzdem eine Persönlichkeit, eine unendlich heilige, sehr sensible, kraftvolle, mächtige, göttliche Persönlichkeit mit Gefühlen, Weisheit und Willen. Vers 17, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Noch ist er bei ihnen durch die Gegenwart Jesu, weil dieser Heilige Geist ja in Jesus war, in einzigartiger Weise. Aber wenn Jesus ihn nach seiner Himmelfahrt ausgießt als bleibende, unendlich kostbare Gabe, und das nicht nur bei den Jüngern damals, sondern auch bei uns und in jedem von uns, dann ist er der Geist Gottes, der Geist des Vaters und des Sohnes, der einige Heilige Geist in uns und kann uns Verstand und das Herz für die herrlichen Wahrheiten über Jesus öffnen. Ohne den Heiligen Geist wärst du nie zu dieser Gewissheit gekommen, denselben lebendigen Herrn zu haben, den Maria aus Magdala, die Apostel, die 70 Jünger, die 500 Brüder oder wie wir auch gehört haben, Hiob, auch im Alten Testament hat der Heilige Geist ja schon gewirkt. Er hätte Hiob das nie sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ohne den Heiligen Geist wärst du nie wiedergeboren worden. Und er ist nicht nur dein Geburtshelfer. Müssen wir uns nicht schämen, wenn wir daran denken, wie oft wir unsere Ohren und Herzen dem Geiste Gottes verschlossen haben, der uns vor unergründlicher Liebe getrieben immer von neuem in unendlicher Geduld nachgegangen ist? Müssen wir uns nicht immer wieder neu ins Bewusstsein rufen, was es bedeutet, ein Tempel dieses wunderbaren Heiligen Geistes zu sein? Aber nicht nur der Heilige Geist wird kommen. Jesus selbst wird kommen und seinen verängstigten Jüngern geben, was sie brauchen, Vers 18, sie nicht verwaist zurücklassen. Nur sein Dienst auf dieser Erde, in dieser Welt, wird er nicht noch einmal so tun, wie er das 3 Jahre lang in großer Demut und Treue getan hat. Noch eine kleine Weile, Vers 19. Und wenn er dann am dritten Tag von den Toten aufersteht, und dann wird ihn weder ein Kaiphas, noch ein Pilatus, noch ein Herodes zu Gesicht bekommen. Nur die, die ihn lieben. Und dieser Punkt, ja, der wird bei der Auferstehung mitunter übersehen. Nur denen wird er als Lebender erscheinen. Nur ihren Herzen die Gewissheit schenken, dass, wenn schon der Tod sie nicht von seiner Liebe trennen konnte, sie nichts mehr wird davon trennen können. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben, Vers 20, und erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und das ist ein wunderbarer Trost, eine wunderbare Verheißung. Indem sie ihn sehen, erst leiblich und später geistlich, werden sie die Gewissheit haben, dass er und der Vater eins sind für immer, miteinander verbunden. Vers 23, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist werden in ihnen Wohnung nehmen. Und nicht nur in ihnen, sondern auch in allen. Ich sage das mal mit den Aposteln Petrus und Paulus, die ihn lieben, obgleich sie ihn nicht gesehen haben, die an ihn glauben, obwohl sie ihn jetzt nicht sehen. Petrus 1, Vers 8, in deren Herzen die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der ihnen gegeben worden ist. Römer 5, Vers 5. Also sie werden, Vers 21, von seinem Vater geliebt werden und er wird sie lieben und sich selbst ihnen offenbaren. Das heißt, Jesus wird ihnen Dinge zeigen, die die Welt nicht kennen und wissen kann. Und vor allem und an erster Stelle wird er ihnen klar machen, dass er in ihnen ist, innigst gegenwärtig, in ihnen lebend, als ihr wahres Licht, Leben, Hirte, Haupt und Heiland. Und wenn ich so auf die Zeit gucke, dann denke ich, ich muss sehen, dass ich zum Schluss komme. Was Schönes. Am nächsten Sonntag möchte Hans-Peter, der heute in Papenburg einen Dienst tut, zu uns zu dem Thema Ich in Christus und Christus in mir sprechen. Und wo ich das gesehen habe, ich denke, das wird die Fortsetzung von dem, was ich versucht habe, euch heute Morgen zu sagen. Ich möchte noch mal mit uns beten. Ja, das sind so gewaltige Dinge, Herr, die du deinen Jüngern und allen, die dich lieben, verheißen hast. Und Herr, wir werden unser ganzes Leben, wir werden eine ganze Ewigkeit damit beschäftigt sein, das zu begreifen. Ich bitte dich, dass wir uns wirklich immer wieder deiner Liebe aussetzen, dass wir uns immer wieder von dir erfüllen lassen. Herr, wir haben auch diesen Beistand, den du versprichst, so nötig. Ich möchte dir danken, dass du reichlich gibst, dass du gerne gibst, Herr, dass du die Liebe in Person bist. Herr, lass doch an uns diese Liebe sichtbar werden, dass die Welt erkennt, dass wir deine Jünger sind. Amen.